Geschwister und Freunde, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Ich bin glücklich und dankbar, wieder drei Versammlungen heute und morgen mit euch haben zu dürfen. Und bin dankbar für die, die gekommen sind, und für die, die noch kommen werden, die ihr einladen werdet oder eingeladen habt, um das Größte und Herrlichste und Gewaltigste zu sagen, was es gibt in dieser zerfallenen, dem Teufel unterworfenen, geplagten Welt. Das Evangelium von Christus Jesus, dem Retter und Seligmacher. Unser Thema heute Nachmittag heißt acht gewaltige Gebete, die aus nur zwei Worten bestehen. Die Pharisäer glaubten, wenn sie viele Worte machen, würden sie erhört. Und in Wirklichkeit genügen oft zwei Worte, aus der Tiefe des Herzens gesprochen, dass alle Bedürfnisse, die wir brauchen, von der Errettung bis zur Vollendung und zu den zukünftigen Aufgaben, uns geschenkt werden, Erfüllung verheißen ist, von Gott uns dargereicht wird. Ich fange also gleich an mit dem ersten. Das erste Gebet aus zwei Worten entnehme ich den sechsten Psalm in Vers 4. Ich habe entweder die Elberfelder Bibel zugrunde gelegt oder die Lutherbibel oder den griechischen Urtext oder auch bei einigen Stellen den hebräischen Urtext. Und da lautet dieses Gebet: Rette mich! Das ist das Herzstück des Gebetes, das eigentlich aus verschiedenen Teilen besteht. Kehre um, Yahweh, befreie meine Seele um deiner Güte willen. Aber das zentrale Wort heißt: Rette mich. Die beiden Worte genügen, wenn sie ausgesprochen sind, von einem Menschen, der als verlorener Sünder mit seiner Sünde und Schuld und seiner Angst und seinem Grauen nicht mehr fertig wird, wenn der zu dem Herrn Jesus kommt. Rette mich, wer das von Herzen ausruft. Da wird er rettet. Ich habe als Kind eine Erweckung, das oft erlebt. Wenige Worte aus dem Herzen heraus wirken Wunder. Und das ist das Erste. Rette mich, das heißt, reiß mich heraus. Das steckt mit dem Wort retten drin. Das heißt, hülle mich ein in dein Erbarmen, dass ich unantastbar werde für den Feind und seine Waffen. Ob das der Alkohol ist oder Nikotin ist oder die Sexualität ist oder der Diebstahl und die Lüge und so weiter, spielt keine Rolle. Alle Bindungen sind auf Golgatha gelöst. Und wenn wir das glauben und rufen die beiden Worte, rette mich, im Blick auf den Gekreuzigten, erfahren wir die Errettung. Die besteht, ich sage es noch einmal, aus Herausreißen in unserem Schmutz und Schuld und Schande und Jammer und Elend und umhüllt werden von der Gnade und zum Ziele gebracht werden. Das liegt in dem Wort retten im Urtext drin. Deshalb wollen wir uns dieses Wort merken. Damit beginnt das Glaubensleben, dass man um Errettung fleht und Errettung erfährt und erlebt. Denn ihr werdet sehen, dass diese acht Gebete eigentlich unser gesamtes Glaubensleben umschließen. Anfangen von der Errettung bis zu den Zukunftsaufgaben in der Herrlichkeit. Ich gehe gleich weiter zu einem zweiten Gebet, muss aber dazu ein paar vorbereitende Worte sagen. Wenn ein Mensch um Rettung fleht oder wenn ein Mensch schon errettet ist, eine Bekehrung erlebt hat, dann kennt er sich selbst lange noch nicht. dann weiß er gar nicht, wie viel Not und Sünde und Schuld und Grauen, Erbbelastung von Eltern und Vorhältern her, vom dritten und vierten Glied, in ihm sind geballt, wie eine geballte Ladung. Die Soldaten wissen, was das ist. Wie eine geballte Ladung, hochexplosiv, jederzeit fähig, uns zu zerreißen, unser Leben zu vernichten, Leib, Seele und Geist. Und deshalb ist das zweite Gebet von eminenter Bedeutung. Das heißt, erforsche mich. Das bedeutet, ich kann mich selbst nicht erforschen. Wir kennen uns selber noch nicht und rufen, erforsche du mich. Erforsche mich, Jesus, mein Licht. Schau hinein in die dunklen Tiefe, in die mein Bewusstsein nicht hinabreicht. Und dieses Wort steht im Psalm 139, Vers 23. 139, 23 steht dieses zweite Gebet, bestehend aus zwei Worten. Erforsche mich! Erkenne mein Herz! Das heißt, ich erkenne es nicht. Aber du kennst es sehr wohl. Du weißt um all die Not und Mühsal. Du weißt um all das tiefe Liebesverlangen. Um all den Hunger nach Freude und Seligkeit. Oh Gott, du weißt das. Du hast es ja selbst in mich hineingelegt, als Schöpfer. Aber erforsche mich. Lege alles klar vor deinem Angesicht. Mach mir alles klar, damit ich dir alles sagen, mit dir alles durchsprechen kann, durchbeten kann. Dieses zweite Gebet ist von eminenter Wichtigkeit. Erforsche mich. Wir wissen ja, was ein Forschungsinstitut ist. Das sind große Institute auf allen Gebieten der Wissenschaft, die immer tiefer hineinschauen dürfen und immer klarere Einsichten haben und immer neue Erfindungen machen und Entdeckungen und unser Leben angenehm zu machen. Und das beste und größte und herrlichste Forschungsinstitut ist der lebendige Gott, den wir uns öffnen. Herr, zeige mir, wie ich bin. Das ist eine gefährliche Bitte, denn da lernt man begreifen, wie abgrundtief verloren man ist, wie durch und durch verseucht von der Sünde man ist. Und das tut weh. Das ist eine demütigende Sache, die uns Schmerzen bereitet, aber die unumgänglich nötig ist, wenn wir das Ziel der Herrlichkeit erreichen wollen. Noch einmal, das zweite Gebet aus zwei Worten heißt, erforsche mich. Erforsche mich, Jesus, mein Licht. Entdecke mein Innerstes mir. Wir kommen zum dritten Gebet. Wenn ein Mensch errettet ist, so ist er auf dem Weg des Lebens, wird aber noch fortwährend von seiner eigenen Erbmasse, die er in sich trägt, von den Vorfahren her, von seinem eigenen Ich, das ihm noch nicht ganz bewusst ist, wird fortwährend versucht. Fortwährend. Und deshalb brauchen wir das Gebet um Bewahrung. General von Vieperner hat einmal gesagt, eine Errettung ist ein großes Wunder. Wenn ein Mensch errettet wird, das ist ein größeres Wunder als die sieben Weltwunder, die wir in der Schule lernen. Aber eine Bewahrung ist ein noch größeres Wunder. Denn der Feind versucht, einen Erretteten oder im Bilde gesprochen ein neugeborenes Kindlein umzubringen, auf Abwege zu treiben, in den Morast zu stürzen, die vorigen Sünden wieder hineinzuwerfen. Das versucht der Feind. Und deshalb werden wir immer wieder beten. Erforsche mich, prüfe, wie ich es meine. Denn wir wissen ja selber nicht, wie wir es meinen. Prüfe, wie ich es meine. Und das dritte Gebet, bewahre mich. Das steht im Psalm 70, 17, Vers 8. Ihr könnt euch diese 8 Gebete aufschreiben und sie mal alle hintereinander durchbeten. Ihr werdet noch viel mehr köstlichere, herrlichere, ernstere und beglückendere Wahrheiten finden, wenn ihr das tut, als das, was ich euch jetzt sage. Ich kann euch ja in dieser Stunde nur diese 8 kurzen Gebete aus 2 Worten sagen und einige Worte der Erklärung geben. Aber der Heilige Geist, wenn ihr euch hinein vertieft in das Wort, in die Bibel, in diese 8 Worte, wird euch noch viel, viel mehr aufschließen. Neues Licht, neue Bankrotte, neue Demütigungen, aber auch neue Höhen und Herrlichkeiten mitteilen. Wir lesen also das dritte Wort, Psalm 17, Vers 8. Das heißt, bewahre mich. Es geht weiter. Wüte denn auch Apfel im Auge und birg mich im Schatten deiner Flügel, dann wird dieses Bewahre mich gewissermaßen zergliedert, gewissermaßen erklärend dargelegt. Aber das Zentralwort heißt bewahre mich. Das heißt, ich kann mich nicht bewahren. Ich saufe immer wieder. Ich fluche immer wieder. Ich lüge immer wieder. Ich bin immer wieder gereizt und hochmütig und beschimpfe meinen Mann oder meine Frau oder meine Kinder oder meine Eltern oder meine Vorgesetzten oder meine Untergebenen oder meine Nachbarn oder meine Freunde oder meine Feinde. Ich kann mich nicht bewahren. Das werdet ihr lernen. Unter großen Schmerzen. Aber ihr werdet auch erfahren, dass Gott dieses dritte Gebet wunderbar erfüllt. Er hört, bewahre mich. Er kann stets bewahren. Er will stets bewahren. Allmächtig ist er. Bewahre mich. Die Bewahrung ist eben das größere Wunder. Es gibt, um dieses Wort von General von Vieban zu vervollständigen, noch eine dritte Stufe. Die erste Stufe heißt, errette mich. Wir müssen alle als Sünder errettet werden. Die zweite heißt, bewahre mich. Wir müssen als Errettete bewahrt werden. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Das haben wir wie oft gesungen. Aber dann sind wir drauf losmarschiert und sind wieder hineingefallen in die früheren Sünden. In unsere Aufregung, in unseren Zorn, in unsere Unversöhnlichkeit, in unser Reden und Denken und Träumen schmutziger, dummer, blöder Dinge, die uns belasten und die Freude des Lebens nehmen. Meine Freunde, deshalb ist diese Bewahrung eine so wichtige Sache. Wir brauchen der Bewahrung. Was ist wichtiger? Dass eine Mutter ein Kind gebärt, ein Kind, oder dass sie das dann erzieht und beschützt und bewahrt, dass im Jahr nichts passiert. Was ist wichtiger? Dumme Frage. Das eine so wichtig wie das andere. Und deshalb ist die Bewahrung, ist eben die Fortsetzung der Errettung, der Selbsterkenntnis, des sich inniger an Christus klammerns, der täglichen und nächtlichen neuen Ganzhingabe an den lebendigen Gott, dem man seine Schwachheiten, seine Sünden aufzählt. Du weißt, dass ich zum Lügen neige. Du weißt, dass ich übertreibe. Du weißt, dass ich zur Schwermut neige, zur Angst, zu Selbstmordgedanken. Das ist eine Sünde, sich diesen Gedanken zu öffnen. Aber wir können uns ja nicht bewahren. Die kommen ja über uns wie ein gewappneter Mann und scheinen uns zu zerreißen. Bewahre mich. Das ist eine wichtige und eine grundlegende und eine sich fortsetzender Sache bis zu dem Augenblick unserer Entrückung brauchen wir täglich die Bewahrung durch unseren Herrn. Und wenn wir das bewusst tun, Herr, wenn du mich nicht bewahrst, bin ich verloren. Du weißt, was der Tag alles mir bringt, was alles auf mich hereinstürzt und wie der Teufel auf meinen Nerven Klavier spielen will. Und
wie ich zappelig werde und wie ich mich nicht mehr in der Kontrolle habe, wie ich meinen Lüsten und Leidenschaften in Gedanken, Worten oder Werken immer wieder folgen muss, wenn ich nicht mich von dir, Herr Jesus, großer Heiland, bewahren lasse. Und diesen Augenblick in unserem Morgengebet sollten wir wirklich jederzeit unserer Aufmerksamkeit widmen. Ein wichtiges Gebet, das ist das dritte Gebet. Merkt sie euch, nehmt sie euch mit. Es ist ja kein großes Gebetsbüchlein, was ich euch heute Nachmittag vorsetze. Sind ja nur im Ganzen 16 Worte. 8 mal 2 gibt 16. 16 Worte. Aber in ihnen liegt unsere gesamte Entwicklung drin. Das ist das Unglaubliche. So etwas ist nur beim Wort Gottes zu finden. Bei keinem Menschenwort, bei keinem politischen Programm, bei keinem Sozialprogramm. Weder der Sport, noch die Kunst, noch sonst etwas, noch die Ernährung, die richtige Ernährung, die uns ja fast allen fehlt. Diese Dinge, so wichtig sie an für sich sein mögen, sind nicht so wichtig als diese 8 Gebete, die so gewissermaßen den Rahmen, die gewissermaßen das Fundament oder das Gerippe, das Knochengerüst unseres Glaubenslebens bilden. Deshalb, wenn wir uns fragen, wie oft haben wir um Bewahrung gebeten oder wie selten haben wir um Bewahrung gebeten. Bewahre mich. Bewahre mich. Das war also das Dritte. Ich gehe weiter. Es wird immer interessanter und wichtiger. Das Vierte, das lautet, führe mich. Das heißt, ich kann allein nicht gehen. Führe mich. Es gibt eine Führung an Gottes Hand. Die gibt es. Eine Mutter kann ihr Kind nur führen, wenn das Kind nicht fortwährend die Hand aus der Hand der Mutter herausreißt. Dann ist das Kind preisgegeben, kann am Trottoir runterstürzen, auf die Fahrbahn geraten. Aber wenn die Mutter das Kind ergreift und das Kind die Hand der Mutter hat, dann ist das, was die Schrift eine Führung nennt. Das Wort Führung hat ja eine viel tiefere Bedeutung als die rein äußere, wie eine Mutter ihr Kind führt, ja, oder wie ein Pferdehalter sein Gaul führt. Das auch. Aber wenn wir uns in Gottes Hände legen, wenn wir uns an Jesu Brust werfen und ihm nahe bleiben, dann wird die Führung großartig. Wir alle können erzählen von Führungen, wie Gott in gewissen Augenblicken uns hieß, du solltest das tun, du solltest jetzt dorthin gehen und mal einen Besuch machen. Da liegt ein altes Mütterlein, wie lange schon, kein ihrer Angehörigen kommt, keiner ihrer Freunde ist da. Geht da mal hin. Sei mir ein Fels der Zuflucht. Es lese weiter den nächsten Vers. Denn ein Fels, mein Fels und meine Burg bist du. Um deines Namens willen führe mich und leite mich. Oh, was sind das für Zusammenhänge? Zunächst zeige ich euch einmal, wie das Wort Gottes den menschlichen Denkgesetzen nicht untersteht, sondern weit über unseren Verstand, unsere Vernunft, unsere Philosophie hinausgeht. Weit, weit. Ich lese noch einmal die Worte aus dem zweiten Vers. Sei mir ein Fels. Bis dahin. Dann die Begründung. Denn mein Fels bist du. Das ist doch eigentlich genau betrachtet Unsinn. Ich kann doch nicht sagen, sei mir ein Freund, denn mein Freund bist du. Wenn das ist, da brauche ich doch nicht darum zu bitten, dass er es werde. Wenn das ist, du bist mein Fels. Und deshalb sei mir ein Fels. Oder sei mir ein Fels, denn du bist mein Fels. Das, was wir sind, gilt es immer wieder neu zu ergreifen. Und gilt es immer wieder neu zu erbitten und zu erflehen. Und dazu gehört auch das, was dann hier sich anschließt, an diesen wunderbaren Zusammenhang, dem ich mich nicht lange widmen will, sonst komme ich nicht bis zu Ende, werde ich nicht fertig.
Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Führung und Leitung sind wohl dasselbe und sind doch nicht dasselbe. Sind doch nicht dasselbe. Denn eine Führung ist eine Sache, die unsere ganze Persönlichkeit betrifft. Eine Leitung, das ist etwas Vorübergehendes. Aber darauf will ich auch nicht eingehen, sondern ich will euch zu diesem wunderbaren Vers 31,3 führe mich noch eine Ergänzung geben, die ihr alle kennt, die ihr alle schon gebetet habt, die ihr, mit denen ihr anderen vielleicht Trost gegeben habt, nachdem ihr selber dadurch getröstet worden seid. Das ist vom 23. Psalm, der dritte Vers. Dazu muss ich euch einiges erklären. Psalm 23, das ist der bekannte Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er leidet mich und so weiter. Auf rechter Straße und er erquickt meine Seele. Und da steht, er leitet mich oder er führet mich in Pfaden der Gerechtigkeit oder auf rechter Straße. Und nun kommt etwas, was die wenigsten verstanden haben. Denn ich habe immer wieder sagen hören, ist das die rechte Straße, die Gott mich führt und leitet? Ich habe meinen Mann verloren oder ich habe meine Frau verloren oder meine Kinder verloren, meinen Beruf verloren, meine Gesundheit verloren und so weiter. Das soll die rechte Straße sein für so eine Führung und Leitung, danke ich. Das haben wir schon viele gesagt. Und der Teufel hat Macht gewonnen und dass sie rebellierten gegen die Worte Gottes. Und das ist immer eine gefährliche Sache. Wenn wir gegen Gottes Wort rebellieren, kommt Nacht über uns. Wir können sagen, oh Gott, ich verstehe das nicht. Zeige mir das. Oder schicke mir einen Menschen, oder zeige mir einen Menschen, der mir das erklärt. Das dürfen wir bitten. Wir dürfen sagen, ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Ich kenne Menschen, die leben von diesem Wort. Ich verstehe nicht, dass du mich so führst, so eine Tragödie, so einen Jammer in mein Leben kommen lässt. Durch deinen ungeratenen Sohn, die ungeratene Tochter, durch den Verlust an Gelden, an Ehre und so weiter und so weiter. Alles ist mir zerbrochen. Ist das ein guter Gott, der mich so führt? Ich will euch das Wort jetzt weiterlesen. Führe mich oder leite mich. Er quicke meine Seele, er führet mich oder er leitet mich auf rechter Straße. Und jetzt sage ich etwas, ich wollte, ihr werdet es verstehen und behalten. Der Weg, den du, Bruder und Schwester, oder du, Sünder und Unerretteter, jetzt gehst, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, der notwendig ist, dass du dein Ziel erreichst. Das ist der Weg, der dich zum Aufwachen führen will, dass du diese 8 Gebete mal betest. Meinetwegen hintereinander. Es lohnt sich. Oder jeden Tag 1. Es lohnt sich. Ich habe es selbst getan. Sonst würde ich nicht darüber sprechen. Er leitet mich oder er führt mich auf rechter Straße. Auf rechter Straße. Der Luthertext sagt, in Pfaden der Gerechtigkeit, das ist dasselbe, was Luther meint, in Pfaden der Gerechtigkeit auf rechter Straße. Und jetzt kommt der Schwerpunkt. Wir sind geneigt zu sagen, ja, der Weg, den ich jetzt gehe, den habe ich verdient durch meine Sünde. Du leitest mich auf dieser Straße um meiner Sünde willen. Das können wir alle mal beten vor unserer Bekehrung. Oder wir können sagen, wenn wir errettet sind und in der Gefahr stehen, Pharisäer zu werden, was leider bei vielen Gläubigen der Fall ist. Wir haben die erste Liebe verlassen. Wir haben die tiefe Freude und Seligkeit in Christo nie gehabt, weil ihre Hingabe an ihn nicht vollkommen war. Die sagen, du leitest mich auf rechter Straße. Um meiner Frömmigkeit willen habe ich auch verdient. Das habe ich auch verdient. Ich lese
die Bibel jeden Tag und bete jeden Tag und tue Gutes und bezahle meine Kirchensteuer und. Ja, und rechne das Gott vor. Das ist ein Irrweg. Mir ist dieses Wort groß und gewaltig geworden. Und ich möchte es jetzt in dieser Minute euch so ins Herz geben, dass es euch auch groß und gewaltig wird. Du führst mich auf rechter Straße, nicht auf rosiger Straße, auch nicht auf furchtbarer Straße, sondern auf rechter Straße, um deines Namens willen. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen, damit der Name Gottes gepriesen und gesegnet werde, damit die Herrlichkeit Gottes wirksam und lebendig werde, damit der Reichtum an Gnade und Güte sich entfalte an dir und an vielen. Darum führt dich Gott den Weg, den du jetzt gehst. Ob er rosig ist oder dornig, steil und steinig oder angenehm an frischen Wassern, einerlei. Gott führt jeden von uns auf rechter Straße, auf der ihm adäquaten, das heißt ihm angepassten Straße, um seines Namens willen. Du bist nicht auf der Welt um deines Willen. Du bist nicht mal auf der Welt um deiner Kinder und Enkel willen. Du bist nicht mal auf der Welt um deiner Eltern willen. Du bist auf der Welt um seines Namens willen. Und da ist alles andere eingeschlossen. Er führet uns oder mich oder leitet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und der Name Gottes ist die Kraft, die alles bewirkt. Christus ist der Name Gottes. Geist ist der Name Gottes. Licht, Liebe, Herrlichkeit, das ist der Name Gottes. Und um dieses Namens Gottes willen leitet Gott dich die Wege, die du jetzt gehst. Die Sterbenswege, die Demütigungswege oder auch die Gnaden- und Freudenwege. Ich freue mich in letzter Zeit, dass ich immer wieder Menschen treffe, die sagen, ach, mir geht es so gut, ich bin so dankbar. Ich habe Kleidung genug und habe eine Wohnung und habe mein Auskommen und bin gesund. Und ich habe so viel Ursache, dankbar zu sein. Ich freue mich, dass es immer mehr Menschen gibt, die so sagen. Das sind glückliche Menschen. Das ist der Weg zur vollen Freude, zum vollen Glück. Wer das noch nicht sagen kann, der ist gereizt, der ist verbittert, der ist missmutig und unzufrieden. Natürlich gibt es auch Leute, meinetwegen Autobesitzer mit dem Volkswagen, die leiden innerlich große Not, dass ihr linker Nachbar ihnen zur Linken und der zur Rechten einen Mercedes hat und sie haben nur einen Volkswagen. Das geht doch nicht, das geht doch nicht, das wäre doch... Bitte, ich rede eben Tatsachen. Das sind arme Menschen. Das sind arme Menschen. Ich sage oftmals im Scherz zu Freunden oder Bekannten, sage ich, ja, ein Mann, der heute kein Auto hat, das ist ein Trottel. Wenn er ein Kerl ist und wenn er nur ein tüchtiger Arbeiter ist, da hat er doch einen Wagen. Wer kein Auto hat, das ist ein Trottel. Ich habe auch keins. Und du weißt, der Herr Oberschulrat hat auch keins. Meine Freunde, warum glauben wir nicht, auch in diesen kleinen Dingen, ob wir ein Auto haben oder keins, ob wir hochbegabt sind und Gott hat uns eine akademische Vorbildung geben lassen, oder ob wir ganz einfache Menschen sind, darauf kommt es ja gar nicht an. Aber dass du fassen kannst, Gott führe um seines hohen, herrlichen Namens willen, mich auf den Wegen, auf den Stegen, auf der Straße, die ich jetzt gehe. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was hat mir, ich lege jetzt ein Zeugnis ab, euch zum Anreiz, was hat das mir schon gedient, wenn ich traurig werden wollte oder wenn ich mich ärgern wollte oder wenn irgendetwas, was mir nicht passte, Mühe zu machen drohte. Da habe ich die Hände zum Himmel gehoben und habe gesagt, oh Gott, du führst mich auf rechter Straße, um deines Namens willen, um deines Namens willen. Und da kam wieder die Freude, da kam der Friede, da kam die volle Seligkeit in mein Herz und Leben. Hier stehe ich, Gott ist mein Zeuge. Bitte, mach's gerade so. Auf rechter Straße, um seines Namens willen. Was ist das ein Wort? Wunderbar und gewaltig. Führe mich, leite mich auf rechter Straße, deines Namens willen. Nicht wegen unserer Sünden und Fehler, nicht wegen unserer Frömmigkeit und Tugend. Beides sind Abwege. Einen negativen und von einer positiven Bedeutung. Beides sind Abwege. Aber ich gehe weiter. Ich komme an Nummer 5. Jetzt sage ich etwas, das wird euch im ersten Augenblick gar nicht gefallen. Das werden wir auch im ersten Augenblick nicht annehmen. Die beiden Worte, die jetzt kommen, die heißen schlage mich. Oder, wie man es auch übersetzen kann, ich lese es euch gleich vor, strafe mich. Wie kann man denn so etwas beten? Schlage mich. So etwas gibt es ja gar nicht. Wenn einer mich schlägt, dann sagst du, los, das hast du mir auf die linke Wange gehauen, hier ist meine rechte. Das lag mir auch drauf. Machen wir doch nicht. Wir wollen doch die Strafe und die Schläge, die wollen wir doch möglichst von uns fernhalten. Und sagen dann, sehr fromm, Jesus hat für uns gelitten. Und jetzt brauchen wir nie mehr zu leiden. Ha, wo steht denn das? Das Gegenteil steht drin. Folget meinem Beispiel. Ich komme gleich dran. Also ich will euch mal das Wort erst vorlesen, das übersetzt wird, entweder mit schlage mich aus dem Hebräischen oder mit strafe mich. Das steht im Psalm 141, Vers 5. Bitte, nehmt das mit. Das darf nicht fehlen in dem Katalog der 8 gewaltigen Gebete. Psalm 141, Vers 5. Ich greife das eigentliche Gebet heraus aus seinem Zusammenhang. Der Zusammenhang lautet, der Gerechte schlage mich, es ist Güte. Er strafe mich, es ist Öl des Hauptes und so weiter. Und da greife ich heraus die eigentlichen Gebetsworte, die eigentliche Forderung, das, worum es sich dreht, schlage mich oder strafe mich. Nun stelle ich euch eine Frage. Haben wir, die wir zur Gemeinde des Leibes des Christus gehören dürfen, deren Lehrmeister der Apostel Paulus ist, haben wir in den paulinischen Anweisungen, in den paulinischen Briefen, eine Stelle, die uns sagt, dass man Schläge oder Strafen nicht abweisen, sondern dass man sich gewissermaßen danach ausstreckt. Gibt es das? Ihr Theologen, bitte macht jetzt mal euer Herz weit auf, denn dieses Wort kann euch zum Troste und zur Freude werden. Es kann euch eine Umstellung bewirken in eurem Leben, dass die Quellen, die euch seither bitter erschienen, zu süßen Quellen werden. Das habe ich erlebt. Sonst stünde ich nicht hier. Ich erzähle euch ja keine Geschichten und keine leichten Dinge vom lieben Heiland und so weiter. Ich versuche ja euch ins Wesen, ins Herz, in die Tiefen, in den Quellgrund wahren, echten, beglückenden, erlösenden, vollendenden Glaubenslebens hineinzuführen. Und dazu gehört auch diese Wahrheit, die ich euch jetzt sage. Wir lesen einmal Philipper 3, Vers 10 und 11. Jetzt kommt schwere Speise. Jetzt kommt etwas, was nur wenige Gläubige kennen. Philipper 3, Vers 10 und 11. Hören wir gut zu. Es sind Schätze, die nicht mit Gold und Silber und Edelsteinen zu bezahlen sind, die ich euch jetzt darbiete. Da sagt Paulus, was er will, was er ersehnt, was er erbittet,
was er festhält, worauf er sich beruht, was ihm so wichtig ist, dass alles andere Dreck ist. Hier steht das Wort Dreck. Das Wort hat eine noch schmutzigere Bedeutung, eine anrüchige, die ich nicht nennen will. Alles achte ich für Dreck. Zu welchem Zweck? Und zwar redet er hier von seiner theologischen Ausbildung. Ihr meint, die Pharisäer wären lauter Heuchler gewesen, so frommgetarnte Gauner. Habt ihr eine Ahnung? Da waren prächtige, edle, wertvolle Menschen dabei. Unter den Pharisäern. Denkt mal an einen Nikodemus und so weiter. Das waren edle Menschen. Und Paulus, der hat mit allem Ernst, hat er, das lesen wir am Anfang, ich kann das nicht alles bringen, sonst komme ich nicht zu Ende. Am Anfang des dritten Kapitels gesagt, er ist am achten Tage beschnitten, wie der Herr Jesus. Er ist vom Geschlecht Israel, er ist vom Stamm Benjamin, er ist Hebräer von Hebräern, er ist ein Pharisäer. Das war eine hohe Stellung. Die Pharisäer waren nicht lauter Heuchler. Oh nein. Und ein eifriger Mensch, so eifrig, dass er die Gemeinde verfolgte und die Leute töten ließ. Das war religiöser Eifer. Müssen wir verstehen. Der glaubte Gott wirklich einen Dienst zu tun, als er die Leute zwang, die beiden schrecklichen Worte zu sagen, oder die drei schrecklichen Worte, Fluch über Jesus. Wer die sagte, wurde befreit, konnte gehen. Und wer die nicht sagte, wurde verhaftet, kam auf die Galeeren oder wurde getötet oder wilden Tieren vorgeworfen. Und das hat Paulus gemacht. Saulus von Tarsus hieß er damals noch. Aber jetzt hat er all diese Dinge, die ich eben nannte, die hat er für Dreck geachtet. Zu welchem Zweck? Ich lese Vers 10 und 11. Um ihn zu erkennen, den Herrn Jesus. Erkennen heißt Liebesgemeinschaft haben. Erkennen ist eigentlich ein Zeugungsakt, der ausgeführt wird. Das ist Erkennen. Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Erkennen. Kennen heißt Wissen. Das Kennen ist die Gnosis. Aber Erkennen heißt Liebesumgang. Das ist die Epignosis. Wer einmal den Unterschied gesehen hat, dem gehen Welten auf. Dem gehen weite Türen auf in eine Welt der Liebe, der Freude, der Seligkeit, die alles andere übersteigt. Wenn man das versteht, um ihn zu erkennen, das heißt, um mit Jesus in ein Liebesverhältnis zu treten. Deshalb ist die Frage, die früher so bei 40, 50, 60 Jahren üblich war, liebst du den Herrn Jesus? Hast du Jesus lieb? Die ist eigentlich viel berechtigter als die Frage, bist du bekehrt? Und ich frage heute oft Gläubige, die zu mir in die Seelsorge kommen, denen was fehlt, die nicht vorwerten können, die belastet sind, gequält, gehemmt, die frage ich, stehen Sie mit Jesus im Liebesverhältnis, dass Sie ihm alles sagen, dass Sie sich an sein Herz legen, dass Sie auf seine Antwort warten, dass Sie nach seinen Augen schauen. Stehen Sie mit dem Herrn Jesus im Liebesverhältnis, so wie die Braut des hohen Liedes mit dem Bräutigam. Das ist nach äußerlich dargestellt. Seine Linke ist unter meinem Haupt. Die Linke, die richtende Linke, ist unter dem Haupt. Christus. Christus hat das Gericht getragen. Und seine Rechte zieht mich an sich. Luther übersetzt, herzet mich. Die rechte Hand. Die rechte, das sind die Segnungen. Gott zieht uns an sein Herz, weil Jesus unser Haupt in seiner Linken lag. Wer das verstanden hat, der merkt, dass es ja hier nicht um die Erotik handelt, sondern dass es um die Agape, um die Gottesliebe handelt. Ich frage immer wieder und möchte diese Frage auch jetzt stellen, stehst du mit Jesus in einem Liebesverhältnis, dass du ihm alles sagen kannst, alles klagen kannst, alles nennen und bekennen kannst und von ihm die Antwort erwartest? Und wenn du es nicht hast, bitte nimm das aus dieser Stunde mit. Herr, ich möchte mit dir in ein Liebesverhältnis kommen. Dann, sonst nicht, kannst du alles andere für Dreck achten. Reichtum und Ehre und Ansehen und Gesundheit und Kraft und Besitz und Genuss und so weiter. Kannst du alles für Dreck achten. Wenn du ihn hast, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nie vergisst, lass ich still die anderen breite Straßen wandern und so weiter. Das steht hier. Nur einmal. Ich achte alles für Dreck, heißt es vorher, in Vers 8, um ihn zu erkennen. Zweitens, die Kraft seiner Auferstehung. Wer die Kraft seiner Auferstehung kennt, in ihr lebt, sich von ihr füllen lässt, kann in allen Anfechtungen und Versuchungen Sieger sein. Wie auch der Feind seine Waffen einsetzt. Gegen Alkohol und Nikotin, gegen Sexualität und Diebstahl und Mammonsdienst und wie all die Dinge heißen, nützt nur eines: die Kraft seiner Auferstehung. Wer den auferstandenen Glauben erfasst und die Kraft der Auferstehung erlebt hat, das ist der einzige Weg, um von den modernen Rauschmitteln und den modernen Drogen, die sich die armen jungen Menschen injizieren, einspritzen, um sich einen Augenblick in einen Rausch zu versetzen, der einem tiefen Ekel weicht. Die einzige Mittel, das einzige Weg, wenn einer, der gefangen und gefesselt ist von den schlimmsten Dingen, die es gibt, ist die Kraft seiner Auferstehung. Ihn, den Herrn Jesus. Und die Kraft, denn dieselbe Kraft, steht geschrieben, die den Herrn Jesus aus den Toten heraushob, wird auch euch aus dem Tode herausheben, dieselbe Kraft. Und an diese Kraft glauben wir. Und mit dieser Kraft rechnen wir. Und an diese Kraft klammern wir uns mit all unserer Ohnmacht. Das heißt Glauben. Das ist Siegesleben. Jetzt geht's weiter. Der Grundgedanke, den ich eben erkläre, mit meinem fünften Punkt, schlage mich, strafe mich, der wird eben nur eingeleitet durch das, was ich bis jetzt sage. Ich lese weiter. Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Freuden. Bitte? Die Gemeinschaft seiner Leiden. Wir wollen die Gemeinschaft seiner Freuden. Ha, wir wollen den Himmel kommen. Und wollen eine Krone tragen und wollen jubeln und preisen und wollen strahlen und leuchten. Ja, das glaube ich auch. Aber der Weg dazu ist der, dass man, ehe man in die Gemeinschaft seiner Freuden und seiner Herrlichkeit kommt, man durch die Gemeinschaft seiner Leiden gehen muss. Die Freude, jede Freude, wird im Leid geboren. Deshalb musste Christus leiden. Und nun sagt Paulus, ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Zudem, indem ich, oder dadurch, dass ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ich will das empfinden, das durchmachen, das ertragen, das erdulden, was Christus in seinem bitteren Kreuzestode erlitten hat, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Exanastasis, das heißt auf Deutsch zur Ausauferstehung aus den Toten. Paulus hatte das Ziel, wenn er gestorben ist und sein Leib vielleicht in den Grab Grab kommt, dass er dann aus dem Grab heraus
erweckt wird. Und dann, so wie Christus, nicht länger als 3 Tage im Grab zu bleiben braucht. Das nennt die Schrift Ex Anastasis, aus den Toten. Soweit ich heute sehe, ist Paulus bereits hinaufgenommen in die Herrlichkeit und vollendet nach Geist, Seele und Leib. Ich glaube nicht, dass man seinen Leichnam irgendwo findet. Ich glaube, dass der, ob er vielleicht nach seiner Enthauptung sofort vom Herrn weggenommen wurde. Das glaube ich nach dieser Stelle und nach einer Reihe von anderen Stellen. Ich kenne genug Menschen, die bei Ausgrabungen auf leere Särge gestoßen sind. Kenne ich persönlich, Deutsche und Russen. Und haben gesehen, der Sarg ist leer. Wurde geöffnet, leer. Liegen Kleider drin noch, sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern von 12, 13 Jahren. Sarg ist leer. Man hat genug leere Särge gefunden. Man sagt, ja, man hat keine leere Särge gefunden. Doch, man hat, ich kenne solche Leute, glaubwürdige Zeugen, ehrwürdige Mann, einer von 23 Jahren, namens Schuler von Zürich, der ein wunderbares Schriftchen über die Auferstehung geschrieben hat. Meine lieben Freunde, das ist ein Hochziehen. Ich habe die Anweisung gegeben, ich stehe jetzt im 77. Lebensjahr, ich habe die Anweisung gegeben meinen Kindern, also meiner Tochter, mein Schwiegersohn und meinen Enkelkindern, wenn ich sterbe, wünsche ich in einem einfachen tannenen Sarg beerdigt zu werden. Am schlichtesten, einfachsten, billigsten. Ich bleibe ja doch nicht drin. Ich bleibe drin entweder 3 Tage oder 7 Tage oder 8 Tage oder 17 Tage oder 40 Tage. Denn alle die Zahlen, die ich eben nannte, sind Zahlen, die es mit Auferstehung, mit Erneuerung, mit Versetztwerden hinein in den nächsthöheren Zustand zu tun haben. Finde ich in der Schrift. Und er sagt, ich bitte, ich bleibe doch nicht lang drin. Einfach und sagt, der kann verrotten und verfaulen. Und sie haben mir auch versprochen, meine Angehörigen, eine heilige Stunde, jawohl, Opa, das wollen wir tun. Bin ich ein Narr? Nein, ich bin einer, der ein wenig die Schrift kennt und der ein wenig den Heiland kennt und dessen Herz an Gott verloren ist und der schon jetzt die Glückseligkeit Gottes in sich tragen darf. Jawohl. Und deshalb weiß ich das. Und nun sagt er, ich stricke mich aus nach der Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt auf Deutsch, strafe mich, lass mich leiden, schlage mich. Schlage mich. Weil Christus geschlagen wird. Ergänzt er, was noch übrig ist von den Leiden des Christus für seinen Leib, für die Gemeinde. Das ist keine Allerweltsweisheit, die würde ich auch vor Ungläubigen, wenn hier 3000 Leute wären, die ich verschiedene Mal hatte, würde ich sowas nie sagen. Aber ihr hier, die ihr in verschiedene christliche Kreise kommt und die ihr zum Ziel wollt, die ihr einen Hunger habt, immer mehr, immer tiefer, immer wesenhafter, letzte und höchste Wahrheiten zu erfassen, euch darf ich das sagen. Ich strecke mich aus nach der Gemeinschaft seiner Leiden. Und die Leiden Christi bestanden darin, dass er für uns gestraft wurde, wie geschrieben steht, die Strafe liegt auf ihm. Dass er für uns sie schlagen ließ, darin liegen die Leiden Christi und nach der Gemeinschaft seiner Leiden, da möchten wir teilhaben. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle ans Kreuz geschlagen werden. Oh nein. Aber das heißt, dass wir in etwa durch Situationen gehen, wo unser Herz weh und wund ist, wo wir leiden. Aber immer wieder durchbrechen zur vollen Freude und Herrlichkeit. Meine Freunde, schlage mich, strafe mich, betet im 141. Psalm, wie wir gelesen haben, David. Und wir haben in Philipper 3, wir müssen das ganze Kapitel lesen, aber besonders in Vers 10 und 11, die paulinische Parallele, dass auch Paulus sagte, ich strecke mich aus nach der Gemeinschaft seiner Leiden, ich will mit ihm leiden. Wie, oder ein anderes Wort, wie er war auf dieser Welt, der Jesus, so sind auch wir auf dieser Welt. Wie war er denn in dieser Welt? Verfolgt, verachtet, geschlagen, dauernden Mordversuchen unterworfen, die wollten ihn in den Abgrund stürzen, wollten ihn steinigen, wollten ihn ersäufen, als er schlief, im Schiff, und hat er gesagt, dass die Wellen kamen. Und die Jünger sagten, ja, wir ertrinken, hilf uns. Ja, das waren alles Mordanschläge auf Christus. Aber es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen. Und wenn ihr, die ihr glaubt, Gift trinket, es wird euch nicht schaden. Natürlich, wenn sich euer dauernd besäuft jeden Tag mit Alkohol, dass der zugrunde geht. Aber wenn ihr aus Versehen oder ohne es zu wissen Gift trinket, wird es euch nicht schaden. Das haben Leute erfahren. Ich habe Beweise dafür aus dem Osten. Dass man Leute, ich habe Beweise von verschiedenen Seiten, dass Leute, Gläubige, ein Glas Gift vorgesetzt bekommen haben. Glauben Sie, was die Bibel steht? Jawohl. Glauben Sie das auch? Aufgeschlagene Bibel auf dem Tisch? Ja, glaube ich auch. Wenn ihr Gift trinket, wird es euch nicht schaden. Gut, dann trinken Sie dieses Gift. Wer kennt die Geschichte? Hand hoch. Ah, guck mal da. Jawohl. Ich habe diese Geschichte nicht von einer, sondern von vielen Seiten gehört, auch von solchen, die Einblick hatten, bis hinein in diese Kreise im Osten. Ja, Gottes Wort ist wahr. Wir stellen uns drauf und glauben, was geschrieben steht. Schlage mich, straf mich. Bei Nummer 5. Jetzt kommt noch Nummer 6, 7 und 8. Sechstens, jetzt kommt ein wunderbares Wort. Das lautet, erlöse mich. Ich lese mal den 144. Psalm, und zwar den Vers 11. 144, 11. Da heißt es, reiße mich heraus und errette mich. Oder erlöse mich. Das Wort erlösen habe ich vorhin erklärt. Bei dem ersten Punkt heißt herausreißen, umhüllen und zum Ziel bringen. Und hier steht reise mich und errette mich. Luther übersetzt, glaube ich, erlöse mich. Und diese Vollerlösung erleben wir in der Entrückung. Vielleicht noch in diesem Jahrzehnt. Wann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber dass es bald sein kann, das weiß ich. Aus der Schrift, aus vielen Zeugnissen. Wir haben 1971. Es gibt glaubwürdige Brüder, die der Meinung sind, 1979 wäre die Entrückung. Manche sagen, sie könnte früher sein. Andere sagen, nein, es kann noch 10, 12 Jahre dauern. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass diese Vollerrettung, dass die einmal kommen wird, in wunderbarer Weise kommen wird. Errette mich. Diese Erlösung dem Leibe nach, sage ich, vollzieht sich bei der Entrückung. Und deshalb sollten wir nach diesem Zeitpunkt ausschauen, ob der morgen ist, Bruder Muhl pflegt zu sagen, der früheste Punkt, Zeitpunkt der Entrückung ist heute. Der späteste Zeitpunkt ist kurz vor dem Jahr 2000. Das ist aber gar nicht mehr lang. Wir haben ja schon 1971, ein paar Monate nochmal 1972 und dann geht es Schlag auf Schlag. Und je mehr es dem Ende entgegengeht, umso schneller läuft die Zeit ab, denn der Ablauf der Zeit in der Endzeit erfolgt nach dem Gesetz der der Fallgeschwindigkeit. Wenn irgendetwas fällt, dann fällt es in der ersten Sekunde so viel Zentimeter, in der zweiten mehr, in der dritten noch mehr, in der vierten noch mehr und in der zehnten Sekunde, das saust das wie ein Blitz runter. Das ist ein Gesetz, das habt ihr in der Schule gelernt, wenn ihr Acht gegeben habt. Das Gesetz der Fallgeschwindigkeit. Und danach entwickelt sich auch die Endzeit. Deshalb steht geschrieben, wenn Gott die Endzeit nicht verkürzt hätte, würde kein Fleisch selig werden. Das heißt, es würde niemand lebend ins tausendjährige Reich eingehen. Und deshalb hat Gott, dass dieses letzte Jahrtausend, das eigentlich 1000 Jahre dauern sollte, die Gerichtszeit, hat Gott verkürzt auf 3,5 Jahre. Kann man aus der Schrift ablesen. Wenn Gott segnet, dann segnet er auf 1000 Jahre Generationen. Und wenn Gott straft, dann straft er nicht auf 1000 Generationen, dann straft er auf 3,5 Generationen, auf bis ins dritte und vierte Glied. Dritte und vierte, 3,5 ist das. Das ist die arithmetrische Mitte von zwischen 3 und 4 ist 3,5. Das sind Dinge, die bringen uns zum Staunen und zur Anbetung. Aber ich will dem Ende zukommen. Die Erlösung, auf die wir warten, ist die Erlösung des Leibes. Im Geist sind wir erlöst. Verlocken wir, beten wir an, freuen wir uns und sagen Ja zu allen Wegen Gottes und jauchzen eben. Ja. Und, aber dem Leibe nach sind wir es noch nicht. Und der Leib, der enthält Blut. Und die Seele ist im Blut. Und da sind wir noch hin und her geworfen und angefochten. Aber Jesus ist Sieger. Immer und unbedingt. Siebtens, heile mich. Oh, jetzt kommt ein gefährliches Kapitel, in dem ich mich lange Jahre herumgeschritten habe. Ich mich, aber mit der Bibel in der Hand, bis mir Gott die Antwort gab. Schlage mir auf, Jeremia 17, Vers 14. Jeremia 17, 14. Da steht, heile mich, Herr. Und da sind im Hebräischen zwei Worte. Zwei Worte sind im Hebräischen. Schwester Dörfler und ich haben es noch gestern nachgeguckt, im hebräischen Urtext. Zwei Worte. Heile mich, Herr. Oder lassen wir die Anrede weg, Herr, dann heißt es nach dem deutschen Text, heile mich. Dann werde ich geheilt. Rette mich, dann werde ich errettet. Das heißt, du musst alles machen. Das heißt, dir ist nichts unmöglich. Heile mich. Jetzt kann man sagen, ist denn auch in unserer Zeit die Heilung des Leibes verheißen? Oder gilt uns, mit anderen Worten ausgedrückt, nicht das Wort, was ich euch sage, sage ich allen. Oder uns, auf uns sind die Verheißungen Gottes gekommen. Es gibt nach der Schrift eine Heilung, die Gott, wenn es ihm wohlgefällt und wenn wir uns glauben darauf einstellen, schenkt. Ich könnte euch viele, viele Erlebnisse erzählen, aber das tue ich nicht. Ich bin kein Gesundbeter, obgleich durch meine schwachen Hände Leute, denen gesagt wurde vom Arzt, ihnen ist nicht mehr zu helfen, sie werden sterben. Und wir haben aber Vertrauen zu Gott gehabt. Ich habe die Hände aufgelegt und sie waren gesund. Aber das erzähle ich nicht. Meine Versammlungen sollen nicht dazu dienen, so aufregende, interessante Geschichten zu hören. Sie sollen dazu dienen, in Gottes Wort, in Gottes Gedanken, in Gottes Ziel, in Gottes Gesamtplan hineinzuschauen. Das ist ja tausendmal wichtiger als noch so prickelnde Geschichten und Erlebnisse. Aber eines will ich euch doch erzählen. Ein Geschichtchen. Oh, wenn ich dies schon erzählt habe, wer hat schon aus meinem Munde gehört, was ich vor etwa 3-4 Monaten mit meinem jüngsten Enkelkind erlebt habe? Wer schon? Oh, das sind keine 10. Da gestattet mir bitte, dass ich den anderen, die es noch nicht gehört habe, erzähle. Ja? Wiesel, erlaubst du mir es? Danke. Ich stehe vor Gott. Ich sage die Wahrheit. kam zu Besuch, meiner ältesten Tochter, und jetzt, und das war ich meine Jüngste, 8 Jahre alt, die hat eine bewusste Bekehrung erlebt, die hat Zeugnis gegeben, ihren Mitschülerinnen, und hat mit den Mitschülerinnen, die von einem Knaben immer geschlagen wurden und so weiter, Gebetserhörungen erlebt. Und wenn wir beten, jeden Abend um den Tisch herum, dann betet die vielleicht am allerinnigsten von uns 6. Wir sind alle 6 gläubig. Meine Tochter, mein Schwiegersohn, und ihre 3 Kinder und ich. Ja. Und die Kleine, die stand da ganz elend. Sag ich, ja, was ist denn los mit dem Kind? Da sagt meine Tochter, ja, die hat eine ganz schlimme Mundfäule. Ich war mit ihr bei der Ärztin und es ist alles voll Eiter und voll rohen Wundmalen. Entweder mit Eiter oder ohne Eiter, alles vereitert. Und das Kind kann weder essen noch trinken und nimmt ab zusehends und sah ganz elend aus. Das hat mich erbarmt. Das hat mich erbarmt. Und da habe ich sie an mich gezogen, wie es im Hohen Lied heißt, meine 8-jährige Renate, und habe ihr die rechte Hand auf den Kopf gelegt. Hört gut zu, was ich jetzt sage. Stimmt Wort für Wort. Das kann ich vor dem lebendigen Gott verantworten. Ich habe meine rechte Hand auf ihren Kopf gelegt und sagte plötzlich heraus, ohne vorher darüber nachzudenken, am 3. Tag wirst du gesund sein. Und das hört sie, kennt ihren Opa und lief weg. Und ich ging in mein Zimmer und kniete nieder und tat Buße. Ich habe gesagt, Herr, ich bin ein frommer Schwätzer. Wie konnte ich solch ein Wort sagen, ohne mich vorher im Gebet vorbereitet zu haben und ohne mir den Auftrag von dir zu holen? Nur überwältigt von der Liebe zu meinem Enkelkind. Es sollte noch wochenlang dauern, diese schlimme Mundfäule, nach der Diagnose einer sehr tüchtigen Ärztin. Wie konnte ich das machen? Oh Gott, vergib mir. Und jetzt, wenn jetzt übermorgen ist, der 3. Tag kommt und die sagt, hier, ich bin nicht gesund. Also der Opa hat gelogen, der Opa ist doch nicht so der fromme Mann, wie wir glauben. Und Herr, da ist dein Name stinkend gemacht und das arme Kind kann Not leiden in ihrem jungen Glauben. Und hat mich gebeugt und hat mich geschämt und hat Buße getan vor Gott. Jawohl. Nächsten Tag war es noch genau wie vorher. Alles voll Eiter und Wunden. Habe ich gesagt, hast du was trinken können? Nein, Opa, ich kann nichts trinken, es tut so weh, ich kann es nicht. Alles zu, alles zu. Das war der 2. Tag. Ah, ich kann euch sagen, oh Gott, ich war fast nicht mehr fähig zu beten für diese Sache. Am 3. Tag komme ich um 8:30 runter zum Frühstück. Mein Schwiegersohn geht früh weg um 7 und die beiden Eltern, die sind auch früher weg in die Schule. Und die Kleine war noch da, die hatte erst um 11 Uhr Schule und um 10 Uhr. Und wie ich ins Wohnzimmer drehte, da kommt sie im Sprung und sagt, Opa, Opa, der Herr Jesus hat uns erhört, ich bin gesund. Guck, Opa, guck! Zieht ihre Unterlippe herunter, zieht ihre Oberlippe hinauf, sagt, Opa, es ist gar nichts mehr da. Ich habe heute Morgen schon was gegessen und was getrunken. Und ist seitdem nicht mehr, die Sache war weg, verschwunden, ist nicht wiedergekommen. Ich erzähle das vor Gottes heiligem Angesicht. Wenn Gott durch so einen armen Druck, wie ich einer bin, so eine plötzliche Heilung schenken kann, obwohl ich statt vorher drum zu ringen und zu beten und mir Vollmacht geben zu lassen. Wie viel Mal mehr vermag er, wenn ein Mensch in seiner Not zu ihm schreit. Das ist aber nicht der einzige Fall. Ich könnte noch eine ganze Anzahl, aber das tue ich nicht. Ich bin kein Heiler. Aber ich bin einer, der glaubt, was geschrieben steht. Heile mich, Herr. Und wenn das schon zur Zeit eines Jeremia möglich war, wie viel Mal mehr wird Gott das uns schenken, jetzt der Gemeinde, in der Jetztzeit, als Gnadengabe. Und wie wird das erst im 1000-jährigen Reich sein, wenn jede Krankheit durchs Gebet sofort aufgehoben wird. Noch viel leichter und spielender als jetzt bei der Gemeinde, weil so wenig daran glauben. Ich lege hier Zeugnis ab, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, die muss man sagen, gell, Otto? Die muss ich sagen, ich wäre ein Lump in meinen Augen, wenn ich das nicht bezeugen würde, zur Ehre Gottes. Heile mich. Gibt es noch Größeres? Ja. Es gibt noch Größeres, noch viel Größeres. Und das ist mein achter Punkt. Der heißt, sende mich. Ich lese Jesaja 6, Vers 8. Jesaja 6, 8. Da heißt es, ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich zur Stelle, melde mich zur Stelle. Sende mich. Oder sende mich, kann man auch betonen. Um das zu verstehen, was das heißt, wenn ein Mensch sagt, sende mich. Um das zu verstehen, erinnere ich euch an ein Wort in Johannes 6, 57, da steht, gleich wie mein Vater mich gesandt hat, also auch ich euch, jeden, der mich isst, das heißt, der mein Fleisch und Blut in sich aufnimmt, sei es in Form des Abendmahls, dies ist mein Fleisch, esset, dies ist mein Blut, trinket, oder im Glauben, auch ohne die äußere Form des Abendmahls, allein im Glauben, dass man sagt, Herr, Herr, hier bin ich, ich nehme dich auf, sei du mein Alles, ich enthülle dir meine geheimsten Gedanken und Gefühle, meine Torheiten, meine Irrtümer, meine Wünsche, meine Lüste, meine Leidenschaften. Alles, alles, alles bringe ich dir. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Dann wird man so von Jesus gesandt. Zu den gewaltigen, unfassbaren Aufgaben der Weltvollendung, wie der Vater den Sohn gesandt hat. So sendet der Sohn uns. Sende mich. Das ist noch viel mehr als heilig mich. Meine Brüder, ich bin am Ende. Meine Schwestern, ich hoffe, ihr habt gut Acht gegeben. Nehmt das mit. Nehmt das mit. Denkt darüber nach. Forscht in der Schrift. Ich habe lang darüber geforscht, bis ich mir diese acht Punkte zusammenstelle, bis Gott sie mir schenkte. Bis Gott sie mir schenkte. Und das habe ich euch dargeboten. Gelobt sei der Herr, dass in zwei Worten, zwei Gebetswürden. Unser ganzes Leben ist ein Kämpfen mit Nöten und Spannungen, von der Errettung bis zur Sendung in den kommenden Ewigkeiten dargestellt ist. Steckt alles drin, in diesen wenigen Worten, in diesen 16 Worten, die sollten wir auswendig lernen und anwenden und loben und danken und preisen und die Wunder Gottes erfahren. Halleluja! Amen!
Gott hat